Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause, welches Bild haben Sie von Jesus in Ihrem Kopf, wenn Sie über ihn nachdenken? Oder wenn Sie niederknien und beten zu ihm, sehen Sie da den bescheidenen Wanderer, der durch Galiläa wandert in alten Kleidern, demütig? Oder sehen Sie Jesus am Kreuz hängen, wenn Sie an ihn denken? Lass uns heute nachdenken, nicht nur wie er war, sondern wie er auch ist. Es gibt mindestens zwei Formen, wie Gott sich ihnen zeigen kann, oder zwei Quellen. Die eine ist die Natur, die für jeden Menschen zugänglich ist. Dort gibt es verborgene Bilder. Und das andere ist das Wort Gottes, in dem er sich offenbart. Aber natürlich ist es das Beste, wenn beide zusammenkommen. Jesus selbst hat in der Bibel sehr viele Vergleiche gebracht aus der Natur, um sein Reich, seine Wirkung und sich selbst darzustellen. Er sprach vom kleinen Senfkorn, das wächst und zu einem großen Baum wird. Er sprach von der kostbaren Perle und verglich das mit seinem Reich, mit sich selbst. Er sprach vom Weinstock und der Rebe. Er ist der Weinstock, wir die Reben und wie wir zusammenhängen und zusammen verbunden sein können. Im ganzen Alten Testament hat Gott immer wieder durch Tiere, durch Lämmer und Schafe, durch Ziegen und Opfertiere gesprochen und gesagt, das ist ein Bild auf mich, auf meinen Sohn, der kommen wird. Aber es gibt in der Natur, im Buch der Natur, könnte man sagen, noch viele andere Bilder, die Gott uns schenkt, die wir im Zusammenhang mit der Bibel verstehen und deuten können. In Römer 1 und Psalm 19 wird uns gesagt, dass die ganze Schöpfung spricht von der Herrlichkeit Gottes. Mit unhörbarer Stimme. Also anders als Bücher. Aber sie hat eine Sprache in sich verborgen. Und eins der beeindruckendsten Naturphänomene, die es für mich gibt, sind Verwandlungen, Metamorphosen in der Natur. Wo Lebewesen von einem Zustand in einen anderen, oft in einen schöneren, höheren, ja, transferiert werden, wenn ich das so sagen könnte. Und ich glaube, die schönste Metamorphose, also für mich persönlich, sind die unterschiedlichen Phasen und Verwandlungen der Schmetterlinge. Das ist wirklich ein Naturwunder, was wir da sehen können, jedes Jahr. Wie aus einer Raupe dann eine Puppe im Kokon entsteht und letztendlich ein wunderschöner Schmetterling irgendwann herauskommt. Je nach Geschmackssorten, welche uns gefallen. Und so wird dieses Wunder Jahr für Jahr millionenfach wiederholt und wir können es sehen. Diese verborgene Sprache, die in diesen Phänomenen verborgen ist. Die etwas vom Erlösungsplan Gottes skizziert. Die drei, wenn ich nur die drei Phasen nehme vom Schmetterlinge, sie behalten tiefe Lehren aus der Natur, die sich auch auf Jesu Leben und seine Verwandlungen beziehen können, die uns auch darüber etwas zeugen können. Der Unterschied bei Jesus ist nur, dass Jesus zuerst sich nach unten verwandelte. Ins Bescheidene, ins Demütige und erst später ins Positive. Wenn wir zum Beispiel in Philipper 2 lesen von Vers 6, dann sehen wir die Beschreibung dieser Verwandlung. Philipper 2, Vers 6 und folgende. Der in Gestalt Gottes war, also ganz, ganz oben, wie Gott, ja, und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das war kein Raub, er war Gott, gleich. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Und jetzt geht's noch tiefer. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt kommen die Wände. Jetzt geht's nach oben. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Sehen wir hier diese großen Wandlungen, von der uns die Bibel spricht. Aber schauen wir uns diese Wandlungen etwas genauer an. Als Erstes sagt uns dieser Text, dass Gott Mensch wird. Ein bescheidener Mensch, wenn wir genau in die Bibel schauen. Das ist ein Thema, diese Phase, über die viele Menschen Bescheid wissen, zumindest formal. Nicht nur Christen, auch nichtchristliche Menschen bekommen jedes Jahr spätestens zu Weihnachten mit, dass ein Kind geboren wurde in dieser Welt, das von Gott kam. Ein kleines Baby wurde dieser Welt geschenkt und es wurde irgendwo in einem Stall geboren, weil es irgendwo anders keinen Platz gab. Ganz bescheiden bei den Tieren, da wurde es geboren, der in Gestalt Gottes war, aber er machte sich zu nichts. Aber die Verwandlung geht weiter. Jesus, das Opfer. Viele Christen und auch Nichtchristen haben auch darüber gehört und haben eine gewisse Ahnung davon, gerade zu Ostern. Aber wie viele Menschen und auch Christen haben verstanden, wie es Jesus seelisch in dieser Zeit ging, in dieser Erniedrigung. Ich glaube, dass viel zu selten gelesen wird in den Kirchen, was da passiert ist. Und interessanterweise steht nicht alles im Neuen Testament, vor allem ganz, ganz wenig, wie es ihm innerlich ging, sondern in vielen Prophezeiungen des Alten Testaments können wir das finden. Jesus sagt an mehreren Stellen, das Alte Testament spricht von mir, alle Schreiber haben von mir geschrieben. Kodiertes Erlösungswissen im Alten Testament. Da ist eine Decke drauf, die heruntergetan wird und man Christus sieht. Und es wird unglaublich. Und ich möchte in so einem Psalm lesen einige Texte, der sie in Staunen versetzen wird. Lass uns Psalm 22 lesen, die ersten Texte. Ein messianischer Psalm, wo viele erkannt haben, dass es hier über Jesus geht. Und Sie können ihn gerne zu Hause zu Ende lesen. Aber ich möchte mit Ihnen einige Texte lesen, die uns in Staunen versetzen werden, wenn wir hier über das Innere von Jesus nachdenken. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die gleichen Worte können wir in Matthäus 27, Vers 2 lesen im Neuen Testament. Aber hier geht es weiter. Du bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreins. Mein Gott, ich rufe bei Tagen, du antwortest nicht bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Sie haben gemerkt, ich habe gezögert, das überhaupt auszusprechen. Was wird uns hier gesagt? Wie fühlt er sich? Was passiert in ihm innerlich? Die Bibel kennt nicht nur das Bild des Lammes, das im ganzen Alten Testament da war. Die Bild kennt sogar das Bild eines Wurmes, als er verspottet wurde. Ein Wurm, tatsächlich. Toleat im Hebräischen, das bedeutet Wurm. Es ist auch ein Bild für jemand sehr Schwaches. Dieses Wort ist auch oft im Zusammenhang mit den Kamesin, Wurm oder Laus, auf denen, wenn man gedrückt hat, Rot rauskam. Farbe wurde auch hergestellt. Man traut sich das kaum zu lesen. Ich bin ein Wurm. Der bekannte Schriftsteller C.S. Lewis hat in seinem Roman Narnia, die Chroniken von Narnia, versucht, lieber einen Löwen zu nehmen und zu zeigen, diesen mächtigen Aslan mit wunderschöner Mähne, der gedemütigt wurde, als er geopfert wurde, dem sie abgeschnitten haben, ihn gedemütigt und dann orgiastisch, dämonisch um ihn getanzt und sich ergötzt, blasphemisch, wie sie ihn erniedrigt haben. Ja, auch das ist ein Versuch, vorzustellen, zu fühlen, begreifbar zu machen, etwas begreifbarer zu machen, was da passiert ist. Interessant, auch bevor ein wunderschöner Schmetterling entsteht, sehen wir in der Natur zunächst eine Raupe, auch eine Art Wurm, die von Blatt zu Blatt kriecht und sich vor den Vögeln versteckt. Eine schwache, eine demütige Phase. Aber die Verwandlung Jesu geht noch viel weiter. Jesus, der Eingeschlossene. Jesus wird eingeschlossen. Diese Phase und ihre Verwandlung wird nur ganz selten wahrgenommen. Sie ist ganz wenig bekannt, sogar in christlichen Kirchen, in Predigten, geschweige gewürdigt. Schauen wir nochmals die Grundelemente der Natur beim Schmetterling an, die Gott millionenfach in die Natur gelegt hat. Wenn sich die Raupe irgendwann verpuppt, das dauert dann so 2 bis 4 Wochen, diese Phase, dann ist sie vollkommen abgeschnitten von dieser Welt, von diesem Leben, von ihrem vorigen Leben. Sie ist in irgendeiner Art und Weise hilflos. Sie kann nichts mehr ändern nach außen. Sie ist wie tot. Sie hat keine Macht über sich. Sie kann nicht mehr verkriechen oder weglaufen vor den Feinden. Sie ist in ihrem Kokon wie in einem Sarg, wie in einem Sarkophag. Ausgeliefert, in der Hoffnung, sie überlebt. Soweit sie hoffen kann, das wissen wir noch nicht genau. Was für ein Bild in der Natur, das Gott millionenfach jedes Jahr hineingelegt hat. Und so ähnlich geschah es bei Jesus, indem Jesus bereit war, das Opferlamm für die Menschheit zu werden. Indem er bereit war, in Gethsemane die ganzen Sünden der Welt auf sich zu nehmen, wurde er eingesperrt. Hat sich einsperren lassen, vom Leben, von dem Recht auf Leben, keinen Gebrauch mehr zu machen. Und davor hatte Jesus Angst. Der mächtige Jesus, also der auch als Mensch, der zu Gott gebetet hat und den Sturm gestillt hat, der hatte keine Angst beim Sturm gehabt. Aber jetzt hat er Angst, als diese Entscheidung kam. Denn er bat seine Jünger, mit ihm im Gebet zu bleiben, zu wachen mit ihm. Hat, lesen wir nie vorher. Er hatte Angst. Das kann man kaum mit menschlichen Worten angemessen beschreiben, diese Angst. Ich versuche sie ein bisschen näher zu bringen, wie man sich vielleicht das vorstellen kann. Vielleicht waren sie mal in einer großen Höhle, die viele Kilometer unterirdische Gänge hat. Oder vielleicht in Katakomben. Ich war vor einigen Jahren in Rom in einem riesen Katakombengebiet, also unterirdische Gräber, kilometerweite Tunnel, lauter Gräber sind drin, aus der Antike und später. Und als ich da geführt wurde zum Glück und es war Licht an und wir haben diese Gräber gesehen und diese Tunnel, da kam der Gedanke, was wäre, wenn hier jetzt kein Leiter mehr wäre, wenn es kein Licht mehr gäbe? Würde ich noch rausfinden? Würde ich jemals da noch rauskommen? Oder müsste ich dort bleiben, in diesen ehemaligen Gräbern? Das ist ungefähr das emotionale Mindset, die Denkweise, das Erlebnis, was uns hier beschrieben wird in der Bibel. Was passierte mit Jesus, als er bereit war, die Sünden auf sich zu nehmen? Lass uns da einen Psalm lesen, der das emotional beschreibt. Psalm 88, die ersten Verse. Und Sie werden staunen, was für ein emotionales Milieu, was für ein Gefühl uns hier aufgezeigt werden. Und ich lade Sie sehr ein, diese Psalmen zu Hause zu Ende zu lesen. Herr, mein Gott, meines Heils, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien. Denn satt ist meine Seele vom Leiden und mein Leben ist nahe dem Scheol. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin ein Mann, der keine Kraft hat. Dieses gerechnet ist eine rechtliche Sache. Die finden wir in 1. Mose 15 bei Abraham. Es wurde zugerechnet. Ich gehöre jetzt zu denen, die in die Grube fahren. Unter die Toten hingestreckt, Vers 6. Wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst. Denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternis, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist wie Gift für Gott, wie ein Virus, tödliches Virus. Gott kann nicht Liebe zur Sünde haben. Es entsteht nur Zorn. Und Jesus hat es gespürt, weil er die Sünde, unsere Sünde auf sich genommen hat. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen, ich kann nicht herauskommen. Mein Auge verschmachtet vor Elend, zu dir rufe ich her den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Wirst du an mir Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen auferstehen? Werde ich auferstehen zuerst und dich preisen? Wird vor deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Des Vergessens? Wer ist dieser? Ist das wirklich Jesus? Ja. Hebräer 5, Vers 7 sagt Paulus, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Können wir uns das vorstellen? Können wir es spüren? Kommt unser Herz hier mit? Jesus hatte alles aus seiner Hand gegeben in Gethsemane. Er wird bald nicht mehr da sein. Er hatte kein Recht mehr zu leben. Er wird zu den Toten gerechnet. Es wird nur noch ein toter Körper sein. Als am Freitagabend Jesus gestorben ist, war er nur Geschichte, Vergangenheit. Es gab ihn nicht mehr. Eingeschlossen im Reich des Todes, verriegelt. Im Reich der Finsternis, im Machtbereich Satans, sagt uns die Bibel. Das ist sein Herrschaftsbereich. Jesus, der Eingeschlossene. Es geht nicht um den großen Stein vor dem Grab. Es geht nicht um die Soldaten, die das Grab bewacht haben. Das ist viel tiefer. Jesus ist eingeschlossen in der Welt der Grube, als hätte er gesündigt. Als wäre er Sünder im Tal des Todes. Die Bibel sagt, wir haben es gerade gelesen, in der tiefsten Grube. Da ist noch nie jemand rausgekommen. Die Bibel berichtet uns davon nicht. Noch nie hatte ein Sünder das Recht, ewiges Leben zu bekommen. Das ist eine rechtliche Sache. Der Sündenfall hat uns alle eingeschlossen. Epheser 2, Vers 1. Ihr, die ihr tot seid durch eure Vergehungen oder tot wart. Die große Frage ist, wird das Totenreich ihn behalten können? Satan, der Gegner Gottes, hat die Macht des Todes. Es ist sein Reich, es ist sein Horrorreich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht der spannendste Moment im Universum, der jetzt gekommen ist, als Jesus im Grab war. Was wird passieren? Aber es kam. Es kam die große Verwandlung. Und jetzt nach oben. Der Vater ruft ihn bei seinem Namen ins Leben zurück. Komm heraus, mein Sohn. In Matthäus 28, 2 lesen wir, wie ein großes Erdbeben diesen Zeitpunkt einläutet. Und da kam ein mächtiger Engel aus dem Himmel vom Vater und erweckte Jesus Christus mit so großer Kraft, dass die Soldaten jetzt wie Tote waren. Was für eine Verwandlung. Die Zeugen konnten das nicht mehr schweigen, die das unmittelbar oder kurz darauf gesehen haben. In Apostelgeschichte 2 sagt Petrus in seiner Predigt zu Pfingsten, dieser Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss, nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten worden wäre. Nach göttlichen, nach himmlischen Gesetzen ist es unmöglich, dass er von Satan im Tod behalten wird. Das predigt Petrus. Weil er die Sünde auf sich genommen hat, muss er sterben. Aber er selbst hatte nicht gesündigt. Der Tod darf ihn nicht behalten, sagt der Text. Im Gegenteil, er hat aufgelöst damit die Fesseln des Todes. Und seine Bezahlung war für uns. Er steht stellvertretend, er bezahlte stellvertretend für uns. Satan hat kein Recht mehr. Er ist entmachtet worden. Paulus sagt zu den Juden später im Hebräer Kapitel 2, 14, weil nun die Kinder des Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Ja, er war demütig hier, hat verlassen seine hohe Position, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Was für eine Aussage. Wie kam es zum Sieg, ja? Wie Paulus später den Korinthern ruft und sagt, wo Tod ist dein Stachel in 1. Korinther 5, 15, 55. Wo ist der Stachel? Es ist vorbei. Der Tod ist besiegt. Satans Reich ist gefallen, auch wenn es noch kurz andauert hier. Das Grab ist leer, wie ein Kokon, wenn der Schmetterling rausgekommen ist. Jesus ist nicht mehr drin. Ich habe in meiner Laufbahn als Pastor einige Menschen begraben. Meistens war ich der Erste, der zum Grab gekommen ist und Erde genommen habe und gesagt habe, dem Bibeltext, Staub zu Staub, Erde zu Erde. Ich sage Ihnen, ihr hättest nie sagen können, wenn ich nicht Vertrauen hätte, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er gesiegt hat den Tod, dass die Macht des Todes gebrochen wurde. Was ist mit Jesus nach der Auferstehung passiert? Die Auferstehung ist der Anfang von etwas Neuem. Da geht es jetzt weiter. Als er Maria sich zu erkennen gibt, dann sagt er, Maria, ich gehe zum Vater. Jetzt, sofort. Und da kam es, die Inthronisation. Er wurde gefeiert und die Macht wurde im Himmel gegeben. Wie kann man sich das vorstellen? Wie können wir uns das emotional nahebringen, dass wir nicht nur Texte hören, die wir vielleicht mal gehört haben, sondern dass wir aus ganzer Seele, Verstand und Herz lieben Gott und sehen, was hier passiert? Ich möchte euch ein Gleichnis geben. Am 11. Februar 1990 hatte der Freiheitskämpfer Nelson Mandela nach 27 Jahren wurde befreit aus dem Gefängnis in Kapstadt. Da kamen hunderte Journalisten aus der ganzen Welt zusammen, um das festzuhalten, was da passiert. Und ein deutscher Journalist berichtete, wie genau um 16.15 Uhr in südafrikanischer Zeit endlich Nelson Mandela aus dem Gefängnis herauskam, aufgerichtet. Er war schon so groß und kam aufgerichtet raus aus dem Gefängnis. Und dann stieg er in ein Fahrzeug, aber die jubilierende und tanzende Menge um ihn herum hat geblockt, hat sich an die, wollte zu ihm. Und der ganze Fahrzeugkonvoi um Nelson Mandela, es konnte nicht mehr weiterfahren. Sie kamen viel, viel später in die City Hall in Kapstadt, um das zu feiern. Und dort, was haben sie gesehen? Sie haben tausende Menschen auf den Plätzen, auf den Bäumen und Dächern gesehen, die diesen Augenblick erleben wollten. Können Sie sich vorstellen, wie der Empfang des größten Helden im Universum vor sich ging, nach 30 Jahren Demut, nach einer Demütigung wie ein Wurm, sagt die Bibel, wenn man es vergleicht, wer er war, der verspottet und schlussendlich für die Menschheit geopfert wurde, ohne zu fühlen, was wird passieren, mit unglaublichen Ängsten, Horrorangst. Er wurde mit unbeschreiblicher Freude und Sehnsucht von den himmlischen Bewohnern erwartet, so wie es vor Jahrhunderten prophetisch im Psalm 24 angedeutet wurde. Lass uns das lesen mit diesem Bild jetzt, mit diesem Gesamtverständnis. Und lass uns es lesen wie ein Lied. Das werde ich jetzt hier nicht machen können, aber versuchen wir uns vorzustellen. Ja, weil das scheint ein Lied im Universum gewesen sein, Musik des Universums. Vers 1. Von Vers 3 lesen wir. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Also dort, wo das Zentrum des Universums ist, wo Gott thront. Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer darf? Das ist die Frage. Und jetzt kommt die Antwort. Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches gerichtet, nicht zum Betrug geschworen hat, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Niemand von uns darf dahin, weil niemand ganz unschuldige Hände hat. Aber dann kommt die gute Nachricht. Vers 7, erhebt die Tore eure Häupter, und erhebt euch die ewigen Pforten, Pforten, die zu waren seit ewigen Zeiten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Ich stelle mir so vor, dass die einen Chöre der Engel, das eine singen, die anderen antworten das. Das war gemeinsamer Gesang. Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihre Tore, ihr Tore, eure Häupter. Erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit anziehe. Refrain, Wiederholung. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscher ist der König der Herrlichkeit. So haben die Engelchöre sich gefreut und gesungen. Wie mag das wohl geklungen sein, als Jesus dann zurück von dieser Intronisation und dieser Machtübergabe kam, von dieser Feier, sagt er seinen Jüngern später in Matthäus 28, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde übergeben worden, geht jetzt hin. Ich habe alles empfangen. Wie schön, die Macht. Er kann uns aus der Macht des Teufels und des Totenreiches retten. Wenn Sie beten, ist Ihnen bewusst, wen Sie da anbeten oder in welchen Namen Sie beten? Christus, dem Mächtigen, den Herrlichen, den alle Gewalt übergeben wurde? Wenn sich Gemeinden fragen, wie sollen wir wirken in dieser Welt, ist Ihnen bewusst, dass ihm alle Macht gegeben wurde, dass sie jemand anbeten, dem alles gehört. Es wird nicht an ihm liegen. Aber was hat sich bei Christus nach der Auferstehung noch verändert? Schauen wir wieder in die Natur zurück. Sie hilft uns da. Was ändert sich bei einem Schmetterling nach der Phase des Kokons? Einfach alles, sagen uns die Biologen. Gott hat die Schmetterlinge so programmiert, dass nachdem sie aus dem Kokon rausgehen oder schon im Kokon werden komplett, sogar ihre Organe innerlichen werden verändert. Alles wird verändert, sagen uns die Biologen. Aber dann, wenn er rauskommt in seiner Herrlichkeit, je nach Schmetterlingsart, dann ist er gar nicht mehr zu erkennen zu der früheren Phase. Da gibt es nichts mehr, was man erkennen könnte. Das ist alles neu und anders und herrlich. Wie viel mehr gilt das für Christus? Wenn schon seine Geschöpfe sich so verwandeln können, dass sie uns in Staunen bringen. Wie viel mehr wurde Christus, der Herrliche, verändert? Jesus hat seinen Jünger vor seinem Opfer und Auferstehung angedeutet. Manche sind hier, die werden nicht sterben, bevor sie den Sohn Gottes in seiner Kraft im Reich gesehen haben, zu kommen. Und dann steht sofort danach, und dann nahm Jesus einige seiner Jünger mit auf den Berg und wurde verklärt. Und alle Evangelisten, also alle Matthäus, Markus, Lukas sprechen davon und sagen, seine Kleider wurden wie Lichtkleider, glänzend, so wie es kein Mensch herstellen kann. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Ja, bevor Jesus diese schlimme Demütigung und diese schlimme Trennung erleben sollte, hat Gott einen Vorgeschmack für ihn und seine Jünger gegeben, um was es geht. Was danach kommt. Und es ist gekommen. Jesus ist heute kein Wanderprediger mehr mit verstaubten Sandalen, billigen Kleidern, so demütig, wie er damals gewandelt hat. Alles andere als das. Ihm ist alle Macht gegeben, er lebt. Er ist auch äußerlich unbeschreiblich herrlich, versucht uns die Bibel zu sagen. Jesus selbst motiviert immer wieder, schon in der Bergpredigung, sagt, geht hin, schaut euch die Lilien an. Nicht mal Salomo konnte so ein Kleid haben wie die Lilien. Aber was für ein Kleid, was für ein Aussehen bekam Jesus? Schaut euch an, die Schmetterlinge. Es gibt exotische. Schaut euch Bilder, Filme oder geht mal hin. Schaut euch mal an, was für Morph und Blauen es gibt oder grüne Vogelfalter oder im Bläuling, auch in Europa oder den Regenbogenfalter. Da können wir ein bisschen sehen. Da ist nichts mehr zu erkennen zu früher. Die schönsten glitzernden Schmetterlinge liefern uns eine kleine Idee, was mit Jesus danach passiert ist. Die Metamorphose. Als Jesus 60 Jahre nach seiner Auferstehung seinem alten Freund Johannes erschienen ist auf der Insel Patmos. Johannes war alt, vielleicht so 90 Jahre alt, gebrechlich. Er ist weitergelebt in dieser Welt so, mit diesem alten Körper. Und dann kommt Jesus in seiner Frische und Schönheit. Dann beschreibt er, die Füße waren gleich glänzendem Erz, aber als glühten sie im Ofen. Das war irgendwie, ja, ein Gewand hat das aber verdeckt bis zu den Füßen. Dann seine Haare wie Wolle, wie Schnee. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Erinnern Sie sich, wann Sie das letzte Mal gespürt haben, wie die Sonne zu spüren ist in ihrer Kraft? Seine Augen wie Feuerflammen. Ich habe sehr auffällige Augen bei Menschen, aber auch in der Tierwelt gesehen. Aber ich habe nie Augen gesehen, die wie Feuerflammen funkeln. So wird er beschrieben. Schon im Alten Testament wird Jesus in seiner Herrlichkeit beschrieben auf seinem Thron. Schlagen Sie auf Hesekiel Kapitel 1 und lesen, und Sie werden sehen, wie sich das wie in konzentrischen Kreisen immer näher, Schicht nach Schicht zum Thron Gottes, zum Thron des Menschensohnes hervortut. Irgendwann sind die vier Cherubine, die auch ganz besonderes Aussehen haben, und über ihren Häuptern ein furchteinflößender Kristall. Und dort auf diesem Kristall lesen wir ab Vers 26, oberhalb des festen Gewölbes, über ihren Häuptern war, befand sich das Aussehen eines Saphirsteines. Etwas wie ein Thron. Die Worte fehlen. Man versucht mit dem Schönsten, was wir hier in der Welt haben, zu beschreiben. Und was wie ein Thron, sah oben auf ihm eine Gestalt, dem Aussehen des Menschen gleich. Wer könnte das sein, der uns hier prophetisch beschrieben wird? Und ich sah, wie das Funkeln von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer, wie. Es fehlen ihm die Worte, die ringsum ein Gehäuse hat und dem Aussehen von seiner Hüften an aufwärts. Und dem Aussehen von seiner Hüften an abwärts sah ich etwas, wie Aussehen von Feuer und Glanz war. Ringsum, merken Sie, die Worte fehlen. Wie? Man kann nur noch Feuer hier als Bild nehmen. Und dann, wie das Aussehen des Bogens, also am Regentag in der Wolke, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Nicht eine Fahne, sondern da war alles wie im Regenbogen. So wird es beschrieben. Das war das Aussehen des Glanzes, des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich ihn sah, fiel ich auf mein Angesicht nieder. Das ist, was er erlebt. Der Hesekiel damals, als er dies gesehen hat, als sie in Gefangenschaft ging und Gott den Himmel geöffnet hat. Kein Maler, kein Grafiker, kein Film, computergenerierte Animation, Romanschreiber, Musiker kann so etwas darstellen, wo wir wie tot niederfallen würden, wenn wir sehen. Aber es steht geschrieben. Die Zeit und das Image eines armen Wanderprediger ist für immer vorbei. Jesus steht als der Held vor Johannes des Universums und wird so innerlich und äußerlich dargestellt. Der alte Gebrechliche, vielleicht hat er viele Falten gehabt, so wie wir, die wir älter sind, immer mehr bekommen. Das ist der Lauf der Welt. Als er das erlebt und sieht, erschrickt er sich zu Tode, er fällt vor die Füße. Und dann spürte er eine liebevolle, zärtliche Hand. Wahrscheinlich musste sich Jesus niederknien, um ihn zu berühren, sein Freund. Er hat sich nicht geändert. Er ist innerlich der Gleiche geblieben. Seine Zärtlichkeit, seine Liebe ist nicht verändert, auch wenn er mächtig und großartig ist und erschreckend in seiner Macht, die er hat. Er ist noch immer sein Freund. Und dann hört er die wunderbaren Worte seines Freundes in Offenbarung 1, 17. Fürchte dich nicht, Johannes. Ich bin der Erste, der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todesreiches. Jetzt ist alles möglich. Das, was wir bei Schmetterlingen sehen, ist nur ein kleines Bild. Jetzt sind alle Möglichkeiten offen. Paulus schreibt in Philipper 3, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig. Diese Welt ist auch in Gefangenschaft, wie zur Zeit Hesekiels. Sie geht auf ihr Ende zu. Sie zerfällt, sagt Jesaja in Kapitel 51, wie ein altes Kleid. Aber wo ist ihr Anker? Woran halten Sie sich fest? Wem vertrauen Sie? Der Politik? Der Wissenschaft, der Medizin, den Kirchen? Sie werden mit Sicherheit enttäuscht sein. Jesus ist aber anders. Es geht ihm um die Beziehung. Der herrliche, starke Jesus wird in der Offenbarung bei der letzten Gemeinde von Laodicea beschrieben. Ein sanfter, ein geduldiger Erlöser, der sich nicht aufdrängt, sondern der sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen. Wir werden uns kennenlernen. Er bietet uns das an. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Der herrliche Christus, der mächtige Christus, der sensible, der zärtliche, der liebende Christus lädt sie ein in eine Beziehung. Und wenn sie seine Stimme heute hören, dann lassen sie nicht die Tür zu. Wenn sie ihn schon angenommen haben, dann schützen, dann pflegen sie diese Beziehung, dann überwinden sie. Großes wartet auf sie, auf uns alle. Gott segne sie. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.